Wahltag ist Zahltag und wenn man das Departement und die Arbeit der zuständigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte im Kanton Basel-Stadt von dieser Legislatur anschaut, ja, dann fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Wir reden in der fünften Folge von unserem Polit-Podcast Wahllokal darüber. Und im zweiten Teil, da begrüßen wir den FDP-Fraktionspräsident Erich Bucher.
Wahllokal, der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Grosse Rot und Sie sind heute noch dabei.
Wahllokal heute mit der Silvana Schreier von der BZ Basel.
Und Benjamin Bruni von Radio Basilisk.
Silvana, bevor wir über die 7 Departemente und die zuständigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte reden und Bilanz ziehen, ganz eine persönliche Frage. Wie viel Sport treibst du eigentlich so?
So viel wie Platz hat, neben dem, dass ich noch den Podcast mache.
Und ab und zu auch noch tust du etwas schreiben für die PC.
Ab und zu, ja.
Also wie viel ist denn das etwa?
2-3 Mal in der Woche.
Ah, okay. Ja, dann bist,
und du, Benjamin?
Dann bist du doch mit dabei. Ja gut, also für das ich in 1,5 Wochen einen Halbmarathon machen sollte, deutlich zu wenig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn wir beim Sport sind und beim regelmäßigen Sport machen, Sport Basel hat also eine Umfrage gemacht bei allen 11 Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat und fast alle sind so wie du, Silvana, und treiben regelmäßig Sport. Nur der Kasper Sutter, der hat gesagt, er macht nicht so häufig Sport.
5 von diesen 11 sind auch Mitglied in einem Sportverein, 6 aber nicht. Ich glaube, gerade so Mitglied sein in einem Sportverein gehört ja auch so ein bisschen zum guten Ton, vor allem in der Schweiz. Und Basel hat natürlich auch sehr viele Vereine.
Dann reden wir über die 11 Kandidatinnen und Kandidaten, die am 20. Oktober den Einzug in die Basler Regierung arbeiten wollen. Darunter ja auch die 7 bisherigen Vorsteherinnen und Vorsteher von den Departementen. Wenn wir die Auslegeordnung machen, und das wollen wir jetzt in dieser Folge von unserem Podcast, das Erziehungsdepartement, das wir haben, das Bau- und Verkehrsdepartement, das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, das Gesundheitsdepartement, das Justiz- und Sicherheitsdepartement und das Präsidialdepartement. Schauen wir zuerst einmal aufs Präsidialdepartement.
Das ist 2009 eingeführt worden und bis zum jetzigen Vorsteher, Konradin Kramer von der LDP, ist es ausschließlich unter rot-grüner Führung gestanden. Der Guy Morin, wir haben es in der letzten Folge schon gehört, er war der erste Regierungspräsident in dieser Form und er war bei den Grünen. Und nach ihm ist Elisabeth Ackermann ebenfalls von den Grünen gekommen. Dann hat die SP übernommen mit dem Beat Jans, weil Frau Ackermann sich dort im zweiten Wahlgang dann aus der Wahl zurückgezogen hat. Der Beat Jans hat dann den Sprung ins Regierungspräsidium gerade geschafft. Er war vorher noch Nationalrat und jetzt ist er aber nicht mehr in Basel im Amt, weil im Dezember hat er es geschafft, zum Bundesrat gewählt zu werden.
Aber wenn wir zurückschauen auf die letzten 4 Jahre vom Präsidialdepartement, dann müssen wir eben den Beat Jans nochmal ansprechen. Und der Beat Jans, der ist ja mit grossen Zielen gekommen in das Präsidialdepartement. Und wir haben in unserem Podcast auch schon darüber geredet, dass er dann dem Präsidialdepartement eigentlich zum ersten Mal so richtig ein Gesicht gegeben hat. Und ein Gesicht gegeben hat, heisst nicht nur, dass er in der Öffentlichkeit sehr präsent war, etwas, das ihm extrem liegt. Darum ist er wahrscheinlich nicht zuletzt eben auch Bundesrat geworden jetzt, sondern er hat in diesem Präsidialdepartement auch Inhalt können setzen.
Er hat von Anfang an grosse Ziele gehabt. Er wollte zum Beispiel die Gleichstellung von Mann und Frau vorantreiben, er hat jetzt ein Gleichstellungsgesetz durchbringen können. Dann hat er mit der Trinkgeldinitiative, die das Volk angenommen hat, die Clubkultur und Rock- und Popmusik stärker fördern. Die Initiative ist unterdessen praktisch ganz umgesetzt. Und er hat sich auch mit dem Dossier Rahmenabkommen mit der EU befassen.
hat über all das oder über erste Ziele auch nach 100 Tagen, wo er im Amt war als Regierungspräsident, vor den Medien berichtet. Und er hat dort die Medien in der Nähe von der Dreirosenbrücke zum Hafenkran eingeladen und dort eben über seine Vorstellungen für Basel erzählt.
Jetzt habe ich hier junge Leute kennenlernen, die daraus etwas fürs Quartier machen wollen, den öffnen, einen Barbetrieb daraus machen, auch Kultur ermöglichen dort. Und das ist genau der Geist, den ich suche im Präsidialdepartement. Ich möchte ein ermöglicher Departement sein und diesen Leuten quasi Unterstützung bieten, dass Kultur, dass Nachbarschaft, dass Lebensqualität in unserem Kanton kann bleiben kann.
Und das hat der Beat Jans auch in dieser kurzen Zeit immer mit einem Lächeln gemacht und mit einer grossen Begeisterung, die man bei ihm gespürt hat. Und so war er auch erfolgreich gewesen in dieser kurzen Zeit.
Er hat tatsächlich ein paar Sachen können erreichen. Ich habe es schon erwähnt, Gleichstellungsgesetz, die Umsetzung von der Trinkgeldinitiative, aber hat auch ein Versprechen, das er im Wahlkampf gemacht hat, und zwar, dass er möchte dem Klima oder dem Klimaschutz mehr Gewicht geben. Das hat er, dem hat er entsprochen, hat die Fachstelle Klima geschaffen im Präsidialdepartement. Vorher ist das alles beim Departement Wirtschaft, Soziales und Umwelt angesiedelt gewesen. Aber mit der Sonderfachstelle hat er dem Thema noch ein bisschen mehr Gewicht verleihen. Wobei wir jetzt sehen, dass das schon wieder ein bisschen geschwächt wird.
Und darum wäre es sicher interessant gewesen, wenn wir jetzt nur einmal aus Basler Optik reden, wäre es interessant gewesen, wenn der Beat Jans noch länger hier in Basel geblieben wäre. Wie hat sich das Departement entwickelt unter ihm? Jetzt haben wir die Ausgangslage, dass der Konradin Kramer von der LDP das Präsidialdepartement hat können übernehmen. Der Konradin Kramer, der vorher Erziehungsdirektor war und dann eben jetzt in diesem Frühling mit grossem Vorsprung als Regierungspräsident gewählt worden ist. Für eine Bilanz ist es sicher noch zu früh. Aber man kann sicher sagen, also in dem Präsidialdepartement ist jetzt schon ein bisschen ein anderer Wind aufgekommen. Nach 14 Jahren unter rot-grüner Führung, eben Guy Morin, Elisabeth Ackermann und zuletzt Beat Jans.
Das hat schon seine Pressekonferenz zu den ersten 100 Tagen im Amt gezeigt. Es sind genauer genommen noch 107 Tage, ist er vor der Presse gestanden und hat erzählt, was er alles vorhat und vielleicht auch schon angepackt hat. Er hat den Wohnschutz angesprochen, wo er möchte die Verordnungen anpassen, um hier wieder ein bisschen lockerer unterwegs zu sein, weil er doch das Gefühl hat, dass die Zahlen im Moment in eine Richtung zeigen, die zu streng sind. Dann hat er eben auch gesagt, die Fachstelle Klima, wo Beat Jansis Baby eigentlich war, die möchte er jetzt extern evaluieren lassen. Das heisst auch, je nachdem, könnte dort eine grössere Veränderung anstehen, was natürlich gerade von linker Seite schon wieder kritisiert wird. Und er hat gesagt, er will ein neues Kulturleitbild ausarbeiten lassen, um eben auch Basel als Kulturstadt anders prägen und weiter prägen.
Der Konradin Kramer, der grosse Ziele hat im Präsidialdepartement, was ich eben auch gerne in der Öffentlichkeit zeige, da sind wir auch darauf eingegangen in der letzten Folge von Wahllokal. Und jetzt wird der Konradin Kramer angegriffen, weil Danina Ineichen von den Grünen, ja, sie will nicht nur Regierungsrätin werden, sondern sie will eben das Präsidialdepartement übernehmen. Und in einem Streitgespräch, das wir in der BZ Basel lesen konnten, dort hat der Konradin Kramer von einer Zeit geredet, wo sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und er hat dort den Wechsel angesprochen von der Elisabeth Ackermann zum Beat Jans. Und denen ist das Präsidialdepartement ja auch noch interimistisch geführt worden vom Lukas Engelberger von der Mitte. Und darum sagt der Konradin Kramer jetzt, es wäre wichtig, dass eine gewisse Stabilität dort reinkommt in das Präsidialdepartement. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, wenn es jetzt dort wieder einen Wechsel sollte geben nach dem 20. Oktober und die Grünen das Präsidialdepartement wieder würden zurückholen, dann kann man sicher nicht von Stabilität reden. Weil allein, wenn wir schon Klimafragen anschauen, die wird wahrscheinlich Danina Ineichen anders beantworten als der Konradin Kramer.
Und genau darum will sie ja auch fürs Regierungspräsidium antreten. Das ist einerseits natürlich auch ein bisschen Strategie von der Partei und von ihr selber. Wenn man als Regierungspräsidentin antritt oder das Amt gerne würde übernehmen im Wahlkampf, dann hat man ein paar mehr Auftritte. Man wird ein paar mehr mal von den Medien angefragt zu Statements, weil man einfach so das höchste Amt in Basel vielleicht gern möchte ausüben. Aber Danina Ineich hat auch klar gemacht, dass gerade was Klimaschutz und Klimaverordnungen angeht, es noch mehr braucht in Basel-Stadt und sie als Grüne möchte auch natürlich mitschaffen.
Vom Präsidialdepartement zum Erziehungsdepartement. Und da können wir gerade den Bruch schlagen vom Konradin Kramer, weil von dort ist er eben gekommen. Der Konradin Kramer 2017 bis 2024, wo er im Erziehungsdepartement war, vor ihm der Christoph Eimer von 2000 bis 2017. Also das Departement, das war 24 Jahre lang in LDP-Hand.
So wie es im Regierungspräsidium den Wechsel gegeben hat von Rot-Grün zu bürgerlich, hat es hier den umgekehrten Wechsel gegeben, eben von der LDP jetzt zu der SP, weil seit dem Mai 2024 ist der Mustafa Atici der neue Regierungsrat und Vorsteher vom Erziehungsdepartement. Wenn man die Schulen noch anschaut, was ja das Erziehungsdepartement sich darum kümmert, vorrangig, dann muss man sagen, der Ruf von den Basler Schulen und auch von den Schülerinnen und Schülern ist schon besser gewesen. Basel-Stadt tut 25'000 Franken pro Jahr pro Schülerin oder Schüler aufwenden. Und wir haben eine sehr hohe Maturitätsquote, aber auch die höchsten Zahlen bei den Studienabbrechern. Wenn man den Berufsabschluss anschaut, das Thema, das vor allem der Mustafa Atici sehr umtreibt, schon seit er im Nationalrat war, hat er sehr viel Vorstöße zu diesem Thema eingereicht, dann kann man sagen, dass 85% von allen 25-Jährigen in Basel-Stadt einen Berufsabschluss haben. Und das ist eben auch ein Thema, weil der Mustafa Atici so ein Verfechter ist von dem Thema, dass man hier noch sehr viel erwartet von ihm, dass er vielleicht schafft, die Maturitätsquote ein bisschen oben runterzuholen und dafür Berufsausbildungen zu stärken.
Da ist vor allem das Gewerbe, das da dahinter steht auch und da grosse Erwartungen hat an Mustafa Atici. Eine grosse Herausforderung ist ja auch die integrative Schule. Und wenn wir bei vehementen Verfechter sind von etwas, dann kann man dort den Christoph Eimer nennen, eben der Vorgänger von Mustafa Atici, der Vorgänger von Konradin Kramer, der Christoph Eimer, der sich extrem für die integrative Schule eingesetzt hat, aber dann unter Konradin Kramer, wo die immer stärker unter Druck gekommen ist und so, ja, sind Förderklassen auch jetzt ein aktuelles Thema und der Mustafa Atici, der sich da auch schon geäussert hat und gesagt hat, nicht überall braucht es Förderklassen, aber dort, wo die Missstände wirklich auf der Hand liegen, dort sollen sie schon im nächsten Jahr da sein.
Konradin Kramer hat sich während seiner Amtszeit im Erziehungsdepartement wirklich sehr intensiv mit dem Thema müssen und dürfen auseinandersetzen. Ich habe es spannend gefunden, als ich ihn getroffen habe für das Porträt, das ich jetzt hier vor den Wahlen geschrieben habe über ihn, haben wir auch über das geredet und er ist sich dort unsicher gewesen, wie weit das Thema vielleicht gekommen wäre, wenn Corona nicht dazwischen gefunkt hat. Also wenn dort nicht noch fast zwei Jahre eine Sondersituation geherrscht hat, auch in den Schulen, zwar ein bisschen anders wie in Deutschland, wo ja die Schulen teilweise ganz zu sind. Das ist in der Schweiz nicht so passiert. Aber trotzdem hat das sicher auch gerade in Themen wie jetzt integrative Schule einen gewissen Rückschlag gegeben.
Und das Parlament, das sich auch gerade zuletzt mit einem Gegenvorschlag befasst hat, gegen die Förderklasseninitiativen und die Initiantinnen und Initianten, die wollen die Initiative jetzt auch zurückziehen.
Der Gegenvorschlag beinhaltet das Credo, dass Separation in gewissen Fällen notwendig sein kann, aber man will trotzdem zuerst auf Integration setzen. Und spannend wird jetzt sein, wie das dann vor dem Volk ankommt. Die Initiative wird, ich glaube, das Datum steht noch nicht fest, aber die wird noch vor das Volk kommen und dann wird man noch schauen, wie auch Baslerinnen und Basler auf das reagieren.
Also sicher auch ein aktuelles Thema im Wahlkampf, wo für den Vorsteher, der Mustafa Atici, schon wieder ein Wahlkampf ist in diesem Jahr, weil er eben erst seit dem Mai von diesem Jahr Vorsteher ist vom Erziehungsdepartement. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Gruppe von Wählerinnen und Wählern sind für den Mustafa Atici jetzt auch die Lehrerinnen und Lehrer, die im Erziehungsdepartement arbeiten. Und ich glaube, mit denen darf er sich wirklich nicht anlegen. Bei denen muss er jetzt nochmal also richtig punkten in diesen Wochen. Und das ist gerade bei der SP eine unglaublich wichtige Wählergruppe. Und wenn man da ein bisschen zurückgehen, dann kommt mir da immer wieder der Christoph Eimer in den Sinn, wo wir auch ganz einen Haufen Interview mit ihm gemacht haben, nicht nur als Regierungsrat, nachher dann auch als Nationalrat, aber in seiner Funktion beim Erziehungsdepartement, weiss ich, dass er ganz einen Haufen von uns nach einem Interview immer gesagt hat, oh, das haben sie extrem gut auf den Punkt gebracht und hat so die Leute irgendwie noch abholen können. Und ich habe jemanden in der Familie, der auch im Erziehungsdepartement geschafft hat und einmal mit ihm Kontakt gehabt hat und über eine Idee geredet hat. Und dann, nach dem Gespräch, hat er dann zu dieser Person gesagt, oh, das haben sie extrem gut auf den Punkt gebracht. Und ja, wie das halt in der Familie so ist, da reden wir dann drüber. Und dann habe ich müssen sagen, ja, das ist bei uns genau so. Aber dort hat er genau bei denen eben wollen punkten.
Etwas Intensives wird sicher auch die Europameisterschaft im Fußball von den Frauen sein, die im Juli stattfindet in Basel. Und Basel ist einer der grossen Austragungsorte. Das Eröffnungs- und das Finalspiel finden hier statt. Da ist der Mustafa Atici eben auch als Bildungs- und Sportdirektor natürlich sehr gefragt. Aber da hat auch Tanja Soland noch das eine oder andere Wort mitzureden. Darum sind wir jetzt hier gerade schon beim Finanzdepartement, wo seit dem 1. Februar 2020, also schon ein bisschen länger als jetzt die Legislatur, unter der Leitung ist von der SP-Regierungsrätin Tanja Soland. Vorher hat 15 Jahre lang die Parteikollegin Eva Herzog das Departement geleitet. Sie ist dann in den Ständerat gewählt worden und Tanja Soland hat in der Ersatzwahl den Sprung in die Regierung geschafft. Seit gut 10 Jahren hat Basel-Stadt keine roten Zahlen mehr geschrieben. 2002 hat der Kanton zuletzt ein Defizit präsentieren. Das sind 87 Millionen Franken. Und seit das Finanzdepartement eigentlich in roten, also in SP-Hand ist, gibt es auch keine roten Zahlen mehr.
Aber man muss sicher vorbereitet sein auf die Zukunft, weil für das Jahr 2025 da sind rote Zahlen angekündigt worden. Wegen dem Eurovision Song Contest, der Grossanlass, der kostet die Stadt, der kostet den Kanton 34 Millionen Franken. Dazu kommt die angesprochene Europameisterschaft von den Frauen mit nochmal 11 Millionen Franken. Dann haben wir Kita-Initiative, die umgesetzt wird und nochmal 34 Millionen Franken kostet. Ja, so kommt dann doch einiges zusammen.
Einen grossen Erfolg hat Tanja Soland in den letzten Jahren schon verbuchen, und zwar das Steuerpaket im Jahr 2023. 84% der Baslerinnen und Basler, die abstimmen durften, haben hier zugestimmt. Und das Steuerpaket soll Erleichterungen bringen bei der Einkommens- und Vermögenssteuer, bei den Abzügen der Krankenkassenprämie, beim Sozialbezug und bei der Kinderbetreuung. Die SP ist diesen Erleichterungen vor allem bei der Vermögenssteuer eher kritisch gegenübergestanden. Und da hat man dann auch gemerkt, sowohl im Grossen Rot wie aber auch sonst, wenn man Interviews mit der Tanja Soland geführt hat, da hat sie jetzt doch eine andere Rolle als einfach als SP-Politikerin oder als Grossrätin, was sie ja vorher war. Da als Regierungsrätin und Vorsteherin vom Finanzdepartement hat sie da doch etwas anderes auch müssen gegen aussen vertreten.
Und sie hat auch eine andere Rolle, wenn es darum geht, dass sie kritisiert wird. Weil für die Bürgerlichen ist ganz klar, nach der Steuersenkung ist vor der Steuersenkung. Das ist ein Anliegen, das ganz wichtig ist für die Bürgerlichen. Und ja, da muss dann Tanja Soland auch Kritik einstecken. Nicht nur, weil sie aus Sicht von der Bürgerlichen da die grosse Schatzmeisterin gibt und möglichst viel Geld will bunkern, sondern auch, weil ihr Budget immer sehr konservativ ist. Also wenn wir die Zahlen anschauen von den letzten Jahren, dann hat man im Jahr 2023 einen Überschuss gehabt von 434 Millionen Franken. Das sind 421 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die Rechnung von 2022 mit einem Überschuss von 217 Millionen Franken, auch das 156 Millionen Franken mehr als budgetiert.
Und mit diesen riesigen Beträgen geht es auch weiter. Es ist gerade letzte Woche die zweite Hochrechnung vom 2024 rausgekommen. Das ist jeweils eine Schätzung, die das Finanzdepartement macht. Also es sind nicht Zahlen, wo man sich schon drauf verlassen kann. Aber es gibt so ein bisschen eine Tendenz vor. Und der Überschuss wird jetzt bereits auf 106 Millionen geschätzt. Zum Vergleich, das Budget von 2024 ist von 73 Millionen Franken Überschuss ausgegangen. beim nächsten Departement, wo wir uns heute werden, darum kümmern, das ist das Gesundheitsdepartement, wo der Lukas Engelberger von der Mitte seit 2014 leitet. Er hat das Amt antreten als Nachfolger von seinem Parteikollegen Carlo Conti. Und er ist mit noch nicht mal 50 Jahren der dienstälteste Regierungsrat von Basel-Stadt. Wir haben in der letzten Folge schon kurz darüber geredet. Er hat eine Doppelbelastung gehabt dieses Jahr. Also im Frühling ist er sowohl Gesundheitsdirektor wie auch Regierungspräsident ad interim gewesen, weil eben der Beat Jans im Bundesrat gewählt worden ist. Aber in diesem ganzen Zusammenhang dürfen wir auch nicht vergessen, seine jetzige Legislatur, also die im Februar 2021 angefangen hat, ist auch noch sehr unter dem Zeichen von der Corona-Pandemie gestanden. Als Präsident von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, wo alle Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren von der ganzen Schweiz einmal zusammenkommen, ist er seit 2020 immer wieder auf der nationalen Bühne gestanden. Er war ein bisschen Mr. Corona, wenn man das so sagen darf, und ist mehrfach auch an der Seite vom Bundesrat Alain Berset in Bern auftreten.
Dort ist er ja dann auch immer wieder gelobt worden für seine pragmatische, für seine ruhige, bedachte Art. Gerade in dieser Zeit, die ja für alle ja, sehr ungewiss war und man eben so einen Krisenmanager gebraucht hat. Und diese Rolle, die hat der Lukas Engelberger in den letzten 4 Jahren reinnehmen können, wenn man eben auch im Gesundheitsdepartement auf die letzte Legislatur zurückschauen. Dann ist die Corona-Pandemie ein ganz grosses Thema. Wenn wir nochmal zurückdenken, erst im April vor 2 Jahren haben im Kanton Basel-Stadt alle Massnahmen können gelockert werden und man ist so zur normalen Lage ohne Massnahmen zurückgegangen. Eine grosse Herausforderung im Gesundheitsdepartement und eben für den Vorsteher Lukas Engelberger. Aber auch eine ganz andere grosse Herausforderung ist die Finanzierung der Spitäler, vor allem im Kanton Basel-Stadt, mit dem Basler Unispital. Da gibt es die kritischen Stimmen der Privatspitäler.
Vor der Sommerferien hat der Grosse Rat mit 300 Millionen Franken ein Darlehen gesprochen für den Neubau des Unispital. Da gibt es einen Ausbau, es soll verschiedene neue Gebäude entstehen. Der Vorwurf war dann, dass es ein unfairer Wettbewerb war und eben auch Private würden verdrängt werden. Das ist sicher ein Thema, das Lukas Engelberger auch noch in einer je nachdem nächste Legislatur noch stark beschäftigen wird. Weil da kommt natürlich auch noch die Schieflage vom Felix-Platter-Spital dazu. Ein weiteres Spital, wo nicht alles ganz perfekt läuft für den Lukas Engelberger. Der Kanton hat dort eine Wertberichtigung müssen vornehmen. Das heisst, das hat der Kanton fast 100 Millionen Franken gekostet. Der Grund war dort auch ein Neubau gewesen. Vom dienstältesten Regierungsrat kommen wir zurück zu einer, die neu gewählt worden ist. 2020, und zwar die GLP-Regierungsrätin Esther Keller. Sie ist an der Spitze vom Bau- und Verkehrsdepartement und ist die erste GLP-Regierungsrätin von Basel-Stadt. Sie hat dort eben im Herbst 2020 die grosse Überraschung eigentlich gelandet, und zwar im zweiten Wahlgang ist sie zusammen mit der Stefanie Eimer und dem Kaspar Sutter gewählt worden. Und ich glaube, da hören wir gerade schnell rein.
Ich bin ganz sicher, dass wir jetzt mit diesen frischen Kräften, wir haben jetzt auch 3 Frauen in der Regierung, was mich auch sehr freut, dass wir mit diesen frischen Kräften, dass wir dort ein tolles Team werden sind.
Grosse Begeisterung bei der Esther Keller über ihre Wahl und ja, das Team, wo sie sicher kein einfaches Standing hat in dieser Regierung, wenn wir über die Rolle der Grünliberalen reden, die vielleicht einmal auf der einen Seite sind oder einmal auf der anderen Seite sind, aber alles in allem kann man sagen, in den letzten 4 Jahren, sie hat eigentlich die Arbeit und die Politik von ihrem Vorgänger, von einer anderen Partei, von der SP, die Politik von Hans-Peter Wessels, ein bisschen weiterverfolgt.
Es sind wieder ähnliche Themen, die sie umtrieben haben, also sei es Baustellen, Tempo 30, Parkplatz, unzufriedene Velofahrerinnen und Velofahrer. Das sind wirklich so ein Themen, die sich über die Jahre hinweg immer wieder abbilden in ihrem Departement. Aber besonders aufgefallen ist halt schon, dass am Anfang von ihrer Legislatur im Februar 2021 sie dann doch sehr viel hat müssen argumentieren über Bäume, die gefällt werden, oder die hässlichen Solarabfallköbel, die in der ganzen Stadt aufgestellt worden sind. Das sind dann so kleinere Themen zwar gewesen, aber trotzdem hat es für sehr viel Aufruhr gesorgt.
Auch die roten Velo, die in der Stadt an einem Weg stehen, auch dort hat es immer wieder Kritik gegeben an der Politik von der Esther Keller, weil sie hat sich ja auch dort extrem persönlich eingesetzt für das Anliegen und das Sharing-Angebot, dass man so etwas teilen. Sie hat dort sicher auch eine persönliche Note reingebracht, wenn es um das geht in den letzten 4 Jahren. Sie sagt ja auch, wenn es um die Mobilität geht, dass es eine Verhaltensänderung braucht von den Leuten weg vom Auto. Und das ist ein ganz klares Statement und sicher auch etwas, wo wieder anknüpft an das, was Hans-Peter Wessels in den Jahren vorher im Bau- und Verkehrsdepartement gelebt hat.
Ein grosser Erfolg ist für sie sicher auch gesehen, dass sie das Stadtklimakonzept verabschiedet hat. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, viele Punkte sind auch immer ein bisschen belächelt worden, sei es Sprinkleranlagen, die sollen zur Abkühlung von Passantinnen und Passanten führen, oder eben auch die Sonnenschirme, wo wir letztens gerade erfahren haben, dass sie zum Beispiel auf dem Zentralbahnplatz oder auch auf dem Barfüsserplatz aufgestellt werden sollen. Ein solcher Sonnenschirm soll ja 10'000 Franken kosten. Der wird dann im Sommer aufgestellt und im Winter eingelagert. Und neben diesen Themen, die doch so ein bisschen belächelt worden sind, gibt es aber eins, wo sie wahrscheinlich auch in einer nächsten Legislatur noch beschäftigen wird. So ein bisschen ein Damoklesschwert, das immer noch über ihr hängt. Und zwar ist das der Neubau vom Naturhistorischen Museum und dem Staatsarchiv. Das ist beim Bahnhof St. Johann. Und dieser Neubau, da droht fast ein weiteres Baudebakel. Es hat irgendwie Wasser, das nicht sein sollte, wo es ist. Es geht alles ein bisschen länger und vielleicht bahnt sich da ein Biozentrum 2.0 an.
Baustellen, die gibt es sicher auch im Justiz- und Sicherheitsdepartement. Stefanie Eimer, die seit dem 2021 an der Spitze ist. Der Bajideur, der abgewählt worden ist. Kurz nach ihrer Wahl im Herbst 2020 hat sie nicht nur über die Überraschung, sondern auch gerade über ihre Ziele im Justiz- und Sicherheitsdepartement und in der Basler Regierung geredet.
Ich möchte gerne meine Herausforderungen annehmen, mit Freude, mit Herzblut. Und das bringe ich wirklich mit und mit einem offenen Ohr für die Anliegen von dieser Bevölkerung. Und ich glaube, das ist A und O, um dann zu sagen, was packen wir an in den nächsten 4 Jahren.
Und auch wenn sich Stefanie Eimer heute immer noch gern in der Öffentlichkeit und in der Stadt zeigt, bei ganzen Haufen Veranstaltungen mit dabei ist, ist sie in den letzten 4 Jahren doch auch oft in der Kritik gestanden.
So hat ihre Amtszeit gerade angefangen. Also, dass sie hat jetzt hier gesagt, in dem Ton, den du abgespielt hast, sie will ein offenes Ohr haben. Das hat sie von Anfang an gehabt, das kann man nicht sagen dazu, aber am Anfang hat sie auch noch ein bisschen schweigen. Und zwar hat sie sich ganz stur auf die 100-Tage-Frist berufen. Sie hat wirklich keine öffentlichen Statements gegeben. Journalistinnen und Journalisten sind da an eine Wand gelaufen, wenn man wollte ein Statement von ihr haben. Und dabei hat es eigentlich mehrere Sachen gegeben, wo wir alle gerne ein Statement von ihr gehabt hätten. Da war eine Kurden-Demo, wo die Bewilligung entzogen worden ist. Man hat dann nachher die 1000 FCB-Fans aber gewähren. Die durften durch Basel durchmarschieren und wiederum dann ein paar Tage später hat man sich aber bedrohlich aufgebaut. Also Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur sind während dem Frauentag bei der Demo-Route gestanden. Da hat es doch einige Themen gegeben, wo man gerne ein Statement gehabt hat von der Frau Eimer. Sie hat dann aber wirklich ganz genau gewartet, 100 Tage, und dann hat sie sich dann zu allem geäussert.
Also die 100 Tage, die man immer wieder hört in der Politik und den Politikerinnen und Politiker, die sagen, ich äußere mich erst nach 100 Tagen. Von wo kommt das überhaupt?
Das kommt aus den USA. Der Franklin D. Roosevelt war zumindest in der Weltwirtschaftskrise von 1933 der Präsident der Vereinigten Staaten und er hat die 100-tägige Schonfrist als Erster im Amt, weil er hat erst nachher über seine ganze Reformierung und sein Programm, das er sich überlegt hat, informieren. In Basel-Stadt berufen sich neue Regierungsmitglieder regelmässig auf die 100 Tage. Die Frau Eimer war besonders deutlich dabei, andere machen das ein bisschen lockerer. Aber wir haben mal nachgefragt und die Frist ist eigentlich gesetzlich nicht vorgeschrieben. Also das ist eigentlich wirklich einfach so ein bisschen, so macht man es halt.
Tanja Soland von der SP, die zum Beispiel gesagt hat, sie kommuniziert einfach am liebsten dann, wenn es etwas zu sagen gibt. Bleiben wir aber bei der Stefanie Eimer und beim Justiz- und Sicherheitsdepartement. Und wenn wir zurückschauen auf die letzten 4 Jahre, dann muss man schon aber auch sagen, dass es halt das eine oder andere gibt, wo gross darüber geredet wird, aber wo eigentlich mit der Stefanie Eimer und mit der letzten Legislatur gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass das noch, wenn wir beim Bild bleiben von der Baustelle, dass das noch etwas ist, vom Vorgänger, vom Bashi Dürr.
Da ist zum Beispiel die Basel-Nazi-Frei-Demo von 2018. Das ist ein Thema, das Basel Justiz immer noch beschäftigt. Da gibt es immer noch Gerichtsverfahren. Da ist jetzt gerade wieder etwas zurückgegangen vom Appellationsgericht, wieder zurück zum Strafgericht. Wir reden über befangene Richterinnen und Richter. Das ist wirklich etwas, das, glaube ich, uns auch noch weitere Jahre wird beschäftigen, weil der Polizeieinsatz damals gegen die Basel-Nazi-Frei-Demonstrierenden, die ist doch sehr unter Kritik gestanden. Aber eben unter dem Vorgänger von Bashi Dürr. Und das ist auch wieder etwas, die ganze Polizeisituation, die wir heute diskutieren, also mit diesen Missständen, dass sehr viele Stellen offen sind, dass das Verhalten innerhalb vom Polizeikorps kritisiert wird. Das ist sicher auch ein Problem, das nicht erst entstanden ist, seit Stefanie Aymar im Amt ist, sondern das wird eine längere Zeit gebraucht haben, bis das wirklich so brisant worden ist, wie es jetzt ist. Da muss sie jetzt wirklich auch an einem Vermächtnis noch arbeiten.
Bei diesen Missständen, die aufgezeigt worden sind durch den Bericht Schäfer, dort hat Stefanie Aymar auch gerade reagiert. Sie hat den Kommandant von der Kantonspolizei, den Martin Roth, freigestellt. Bis heute fehlt zwar noch eine offizielle Kündigung von Martin Roth. Er hat nur am Telefon von seiner Freistellung erfahren. Nicht nur wegen dem haben auch aus linken Kreisen Politikerinnen und Politiker gefordert, dass es eine parlamentarische Untersuchungskommission im Grossen Rot soll geben, aber die hat dort keine Chance gehabt, die parlamentarische Untersuchungskommission. Und trotzdem sagt man, dass die ganzen Vorgänge sollen nochmal ganz genau angeschaut werden.
Es ist jetzt gerade ein bisschen ruhiger um das Thema. Man erwartet, dass Stefanie Aymar hinter der Kulisse jetzt stark am dran arbeiten ist, einerseits die Polizei, also die Führungsriege von der Polizei neu aufzustellen, aber natürlich auch innerhalb vom Korps einige Massnahmen zu treffen. Da können wir also gespannt sein, was da alles noch kommt.
Und fairerweise müssen wir sicher sagen, dass wenn wir zurückschauen auf die Zeit von der Stefanie Aymar bis jetzt als Vorsteherin vom Justiz- und Sicherheitsdepartement, sie ist Vorsteherin von einem Departement, wo unglaublich in der Öffentlichkeit steht und sie hat operativ extrem viel zu tun. Und sie ist dort dann eigentlich in der operativen Arbeit am nächsten von den Regierungsrätinnen und Regierungsräten. Weil wenn jemand einen Verkehrsbus bekommt, bei der nächsten Gelegenheit, wo er oder sie Stefanie Aymar neu mehr sieht, was sie eigentlich vielleicht nur will ein Bier trinken, dann wird sie darauf angesprochen. Und das ist jetzt wahrscheinlich noch das Harmloseste.
Ein Departement, das viel weniger im Schaufenster steht, ist das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Seit dem Februar 2021 ist das unter der Leitung vom SPler Kaspar Sutter. Er sieht vor allem die Energiewende als grosse Herausforderung. Also der Volksauftrag klimaneutral bis 2037, der betrifft natürlich auch sein Departement. Er hat sich da besonders auf die Ladestationen von E-Autos konzentriert. Und zwar sein Vorgänger, der Christoph Brutschin, auch SP-Regierungsrat, hat 200 Ladestationen bauen. Und der Kaspar Sutter hat gefunden, jetzt tue ich das mal schnell übertrumpfen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich. Und es sind jetzt 15'000, die gebaut werden
sollen. Und auch auf den Dächern sollen möglichst viele Solaranlagen ane im Kanton Basel-Stadt. Und die Begeisterung für die Idee von Solarladestationen, wenn es um die E-Autos geht, die habe ich zum Beispiel gespürt beim Kaspar Sutter bei der Automobil Basel im letzten Monat, während andere an dieser Messe schon lange über die G-Klasse von Mercedes oder die neue Cupra-Modell geredet haben, ist er immer noch bei diesen Ladestationen und hat allen wollen aufzeigen, was die bringen für den Kanton Basel-Stadt und wie die Elektromobilität muss gefördert werden im Kanton Basel-Stadt.
Seine Amtszeit hat er natürlich auch noch mitten in der Corona-Pandemie angefangen und dort hat er doch gerade mal schnell Lob von allen Seiten bekommen, also sowohl von links wie auch von rechts. Er hat relativ schnell Unterstützungsgelder aufgeleistet für KMU, die eben darunter gelitten haben, dass Leute einerseits krank sind, aber andererseits natürlich auch die ganze Homeoffice-Geschichte, weniger Aufträge, die reingegangen sind. Da hat er wirklich gerade von Anfang an punkten. Ebenfalls mit dem Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Das war auch ein Thema, das ihn sehr am Anfang von seiner Amtszeit gerade beschäftigt hat. Und da haben ihm doch viele auch von bürgerlicher Seite gesagt, dass sie seine pragmatische und sehr lösungsorientierte Politik auch sehr schätzen.
Da gibt's aber jetzt unterdessen auch kritische Stimmen, wenn es um eine Liegenschaft geht an der Inselstrasse. Dort ist vor ein paar Monaten Haufen Mieterinnen und Mieter gekündigt worden und der Kanton Basel-Stadt hat dem bekannt gegeben, dass in diesen Wohnungen Geflüchtete sollen untergebracht werden. Und der Kanton hat die Wohnungen zu einem höheren Preis jetzt gemietet als die Mieterinnen und Mieter, die vorher drin waren. Etwas, was nicht bei allen gut angekommen ist.
Da sieht man wieder, dass Regierungsrätinnen und Regierungsräte teilweise auch Themen müssen durchsetzen oder Sachen müssen umsetzen, die ihnen vielleicht nicht ganz so nachliegen und vielleicht auch ein bisschen ihnen auch weh machen können. Weil als Regierungsrat muss man eben die Gesamtregierung vertreten und da kann man nicht immer nur seine eigene Meinung mitspielen. Ein Thema war da zum Beispiel für den Kasper Sutter der Mindestlohn gewesen. Das rechnen wir ihm jetzt gerade als grossen Erfolg in seiner ersten Legislatur. Er ist aber vor seiner Zeit als Regierungsrat ist er ein grosser Verfechter gewesen vom Mindestlohn für 23 Franken pro Stunde. Dann als Vorsteher vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt hat er den Gegenvorschlag ausgearbeitet und hat dann auch den müssen vertreten gegen aussen. Und der geht mit 21 Franken ins Rennen. Und das ist sicher für ihn nicht einfach gewesen, aber er hat die Vorlage durchgebracht und Basel-Stadt ist jetzt der erste deutsch-schweizer Kanton mit einem Mindestlohn.
Und der Kasper Sutter, der will auch für 4 weitere Jahre in der Basler Regierung bleiben, genau so wie seine 6 Kolleginnen und Kollegen von den anderen Departementen. Also sind wir durch mit 7 Departementen und das heisst, wir könnten die jetzt verteilen. Weil die Verteilung von den einzelnen Departementen ist natürlich auch ein grosses Thema. Wie werden die Posten verteilt?
Also theoretisch könnten im Februar alle ein neues Departement übernehmen, sollten sie alle wieder gewählt werden jetzt im Oktober. Ich glaube, es ist nicht realistisch, weil ich glaube doch, die einen oder anderen sind sehr zufrieden mit dem Ort, wo sie gerade sind. Aber es wäre theoretisch möglich, dass die Departementsverteilung findet auch wieder hinter verschlossenen Türen statt, wie eben all die Sitzungen, die wir letztes Mal angesprochen haben. Und es geht auch immer nach dem Anciennitätsprinzip. Das ist auch nicht festgeschrieben im Gesetz, aber das ist so eine Grundhaltung, die die Basler Regierung hat. Und zwar, wer am längsten im Amt ist, darf auch als erstes wählen, in welches Departement er oder sie will. Das war jetzt hier der Lukas Engelberger. Das heisst, er hat eigentlich, wenn er wählen würde, hat er die volle Auswahl.
Aber der Lukas Engelberger, der auch schon gesagt hat, dass er im Gesundheitsdepartement bleiben will und der Entscheid über die Departementsverteilung von der Regierung, die folgt möglichst zeitnah nach einer Wahl und trotzdem liegt eben immer noch ganz ein bisschen Spannung in der Luft, wenn dann die Regierung das kommuniziert und dann kommt wieder eine Mitteilung auf die Redaktion und wie das dann amen ist bei der BZ Basel und bei Radio Basilisk, wenn die Regierungsmitteilungen kommen, das kann man nachhören in Folge 4. Unterdessen sind wir bei Folge 5. Das heisst, wir können den Vorhang aufmachen für den nächsten Fraktionspräsident. Seit dem 1. September 2013 ist er im Grossen Rat, seit über 10 Jahren in der Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat, in der Regiokommission, ist auch Mitglied von der Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Biozentrum, 73 Jahre alt, auf dem Brüderholz daheim und Fraktionspräsident von der FDP. Ganz herzlich willkommen bei uns in der Runde, Erich Bucher.
Guten Tag miteinander. Freut mich, dass ich da bei Ihnen sein darf.
Und mit einem Politiker von der FDP wollen wir über Verkehrspolitik reden. Und ich glaube, bei der FDP immer ein aktuelles Thema, oder?
Es ist ein aktuelles Thema, nicht das einzige, ja, aber es ist ein Thema, das stimmt.
Und wenn wir gerade dabei sind, ein aktuelles Thema, wo fehlt es denn im Moment am meisten oder wo braucht es unbedingt Anpassungen?
Ich denke, dass man an und für sich heute eine Verdrängung vom Individualverkehr in Quartier spürt, weil die grossen Stausituationen, die wir haben auf der Autobahn, auch immer verbunden mit Unfällen, dazu führen, dass wir eigentlich den Verkehr dort haben, wo wir ihn nicht wollen. Und das zweite Problem ist, dass wir an und für sich mit dem öffentlichen Verkehr irgendwo auch an der Grenze sind. Ich denke da an die grüne Wand, wobei sie ist in der Zwischenzeit ja eigentlich farbig und nicht mehr grün, hier in der Innenstadt. Also wir haben schon zwei, drei Probleme in allen Bereichen vom öffentlichen Verkehr. Und das Dritte ist, wir dürfen auch über das Velo reden. Wenn ich am Bahnhof oben bin und alle die Velo sehen, rumstehen, dass man als Fußgänger nicht mehr durchkommt, ist auch ein Problem. Also wir haben schon ein paar Themen, die man diskutieren kann.
Also es ist nicht nur das Auto, sondern eben mit der grünen Wand, da sprechen Sie die grünen Tramli an, wo so viel in der Basler Innenstadt unterwegs sind. Wobei, dort muss man ja sagen, wenn gerade keine Baustelle ist und Sie nicht können fahren.
Ja, im Moment ist es ja eigentlich hervorragend, weil nur die Hälfte fährt. Entschuldigung, das war ein Spass natürlich. Aber ja, wir haben schon ein Thema. Oder? Und
Sie haben jetzt Probleme angesprochen. Ja. Was sind denn die Lösungen, die Sie würden vorschlagen?
Ja gut, jetzt rede ich nicht von Partei, sondern für mich selber. Aber ich denke, dass wir an und für sich im Petersgraben eine Ausweichstrecke brauchen, damit wir auch ein Umfahrung hätte, wenn sie in der Innenstadt irgendwie mal zu einem Tramli-Stopp käme. Wir müssen schauen, dass wir das Busnetz vielleicht anders legen, auch hier in der Stadt. Uns mehr über Bus statt über Tram auch unterhalten. Mein Klarengraben, ich sehe jetzt schon, da gibt es ein Referendum, der wird wirklich nie gebaut werden. Wobei, das ist ein Problem denn in der Finanzierung bei der restlichen Bahn und sonstigen ÖV-Projekten. Weil dann der Bund wieder weniger wird finanzieren. Ja, das Ganze ist ja so komplex, dass es nicht eine einfache Lösung gibt.
Und Sie haben die Velo auch angesprochen, ja. Wo gerade rund um den Bahnhof so viele Velo stehen. Was haben Sie da für eine Lösung? Für Ideen?
Ja, man könnte auch das Ratshaus nehmen. Ich meine, ich sehe keinen Tourist als jemand, der sehr viele Ausländergäste hat. Oder man kann kein Foto machen vom Rathaus, ohne dass man den grossen Veloparking davor hat.
Aber da habe ich eine Idee. Das sage ich auch immer wieder, weil wir ja hier am Mehrplatz daheim sind von Radio Basilisk und da hören wir das auch ab und zu. Da unten hat es ja gar keine Veloparkplätze. Dann sage ich immer, laufen doch einmal das Martinsgässle drauf. Da oben alles zusammen leer. Also das mal so ein kleiner Hinweis. Da oben bei der Martinskirche, dort hat es immer Platz.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Für mich als ÖV-Nutzer, in meinem Alter ist man nicht mehr zwingend Velofahrer, also für mich als ÖV-Nutzer wird erwartet, dass ich 400 bis 500 Meter laufe, bis ich an einer Haltestelle bin vom ÖV. Vom Velofahrer wird erwartet, dass er 2 Meter vor seinem Zielort kann parkieren. Wenn man die 400 Meter würden anschauen, auch fürs Velo, dann wäre eigentlich Kernstadt velofrei. Dann können wir irgendwo an mehreren zentralen Orten mal etwas Größeres anstellen, wo man die Velo könnte parkieren. Und dann hätten wir auch das Problem um Bahnhöfe ein bisschen anders gelöst, wenn man dort 400 Meter Abstand hätte.
Sie haben vorher Projekte angesprochen, die vielleicht gar nie zustande kommen. Ein Projekt, wo Sie selber auch involviert sind, ist das Herzstück. Sie sind Mitglied im Vorstand Verein Pro Herzstück und erst gerade im Mai ist eigentlich das Projekt Herzstück noch gelobt worden am Nationalen Bahnkongress. Man hat gesagt, dass das wirklich ein tolles Projekt sei und man das unbedingt realisieren soll. Von Bundesbahn ist dann aber schon ein bisschen Zurückhaltung zu spüren gewesen. Man soll sich nach Alternativen umschauen. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich sage dazu, das Projekt ist älter als ich in Basel bin und im 86 zugezogen. Das Problem ist, dass wir in Basel uns nicht einig sind, was wir wirklich wollen. Jedes Mal, wenn man wieder ein Projekt hat, geht man ran und sagt, aber es gäbe noch andere, bessere Lösungen. Ich kann ein Beispiel machen. Der Gundeli-Tunnel ist ja auch so ein grosses Projekt. Die Autobahn unter dem Gundeli durch. Da hat es in der Zwischenzeit 12 Projekte gegeben, die vollständig ausgeschafft worden sind. Ich denke, das Büro, das diese Studie hat dürfen machen, hat einen grossen Haufen Geld verdient. Aber nichts passiert. Und ich habe die gleiche Angst auch bei dem Herzstück. Man redet die Projekte immer wieder tot. Ich bin bei dir ein bisschen speziell, weil ich als Zuzogner vielleicht eine andere Sicht habe. Aber wir haben als Kanton seit der Wettsteinbrücke kein grösseres Infrastrukturprojekt mehr realisiert.
Also Sie meinen, Sie können zuerst perfekt Baseldeutsch schwätzen, bevor das irgendetwas so Grosses realisiert ist?
Ich bin ehrlich, nachdem ich geschäftlich immer Englisch gerade habe, ausschliesslich und in der Familie nur Französisch, werde ich wahrscheinlich den Basler Dialekt annehmen. Man gehört zur Ostschweiz durch.
Dann reden wir doch über die letzte Legislatur, wenn Sie zurückschauen auf die letzten 4 Jahre im Grossen Rot. Reden wir zuerst über den Erfolg in Ihrer Fraktion. Was haben Sie erreicht in den letzten 4 Jahren?
Ich denke, das Wesentliche ist, dass wir immer wieder auf der Staatseinkommensseite haben können aktiv sein, indem wir verschiedene Vorstöße auch durchgebracht haben, die schlussendlich zu Steuersenkungen geführt haben. Das ist wesentlich das Wesentliche. Und das Zweite, was wir erreicht haben, zusammen mit der anderen Fraktion, die Bürgerlichen, wir haben das Wohnschutzgesetz können ein bisschen relativieren. Wir sehen dann, was die Regierung daraus macht. Aber ich denke, das sind die zwei wesentlichsten Sachen, die ich, wenn ich rückblicke, sind.
Beim Wohnschutz hat Konradin Kramer ja schon angekündigt, er setzt sich da dran und schaut sich das an. Sie haben jetzt von den Highlights geredet. Gibt es auch Rückschläge, die Sie haben müssen einstecken
mussten? Ja gut, die Abstimmung über das Wohnschutzgesetz ist einer der ganz grossen Rückschläge. Darf ich ruhig sagen. Das war wahrscheinlich das Wichtigste gewesen. Viel weiter in der Bildung sind wir nicht gekommen, um mein Leidwesen. Da kann man vielleicht auch eher auf die Negativseite setzen. Wir haben das Problem, vor allem mit der Bildung, dass wir an und für sich der Kanton sind, wo bei unseren Schulkindern die höchsten Kosten haben mit 22'000 Franken pro Kind pro Jahr. Und in der PISA-Studie auf der anderen Seite die schlechtesten Resultate. Also da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Und ich denke, das ist ein grosses Thema für die nächste Legislatur.
Sie haben ja dort weitergekommen. Sie haben einen Kandidat gestellt für das Erziehungsdepartement im letzten Frühling mit dem Luca Ocese. Aber das Rennen hat dann am Schluss eben doch der Mustafa Atici gemacht. Auch ein Rückschlag in den letzten 4 Jahren, dass man es nicht geschafft hat, um wieder zurückzukommen in die Regierung?
Ich denke, das Resultat des Lugauer Jesu war ausgezeichnet. Für mich persönlich sogar besser gewesen, als ich selber angenommen habe. Ich bin ja gleichzeitig auch noch der Präsident der Interparlamentarischen Kommission der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und es wird jetzt interessant sein, wie der Mustafa Atici da in dieser Bildungspolitik einen Schritt weiterkommt. Es braucht weitere Korrekturen als das, was wir in der letzten Grossratssitzung angenommen haben.
2020 sind 3 Grossratssitze verloren gegangen. Außerdem auch, eben, wie wir schon angesprochen haben, der FDP-Regierungssitz mit dem Baschi Dürr, der abgewählt worden ist. Die soll jetzt zurückerobert werden. Ist das das grosse Ziel und wie realistisch ist das?
Gut, das muss man von Wahlkreis zu Wahlkreis anschauen, aber ich denke, ich bin aus dem Wahlkreis Ost. Da haben wir mit den Kandidaten, die wir auf der Liste haben, gute Chancen, dass es einen zusätzlichen Sitz gibt. Wenn wir Glück haben, vielleicht einen zweiten. Wir haben mit grossem Unglück einen von diesen beiden verloren im Osten. Ein paar wenige Stimmen sind es gewesen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir im Osten sicher etwas zulegen können. Und im Westen haben wir an und für sich eine ähnliche Situation. Also ich hoffe mir, dass es 2 bis 3 Sitze gibt.
Eben 3 müssen es ja schon sein, wenn man das Ziel will erreichen will. Ja, nicht vom Fraktionspräsidenten, sondern vom Parteipräsidenten. Weil der Johannes Barth hat ganz klar gesagt, wir wollen wieder zweistellig werden.
Das ist gut und da bin ich auf der gleichen Seite wie er selber auch. Der Wähler wird entscheiden in ein paar Wochen.
Ja, Sie müssen natürlich Argument, Sie müssen Argument liefern oder Sie müssen auch Namen ja, liefern. Das machen Sie unter anderem mit solchen, die ein Comeback planen, die ein Comeback wollen schaffen. Christoph Hallo, Christian Egerlo, Stefan Mauro. Holen Sie jetzt hier die alten Kämpfer führen?
Ja, es hat einige, die weiter ins Parlament wollen, von sich aus. Und dann hat es einige, die mit ihrem Namen zusätzliche Stimmen bringen. Ja, natürlich. Aber das muss man, sonst gewinnt man keine Wahlen. Es ist heute eine Persönlichkeitswahl mehr, als es eine Parteiwahl ist.
Was auffällt, das sind männliche Namen. Es sind Männer, die sie die Stimmen werden damit holen oder wollen damit holen. Wo bleiben eigentlich die FDP-Frauen?
Ja, wenn Sie es richtig gesehen haben, haben wir sogar eine eigene Kampagne gemacht mit der FDP-Frauen. Da ist übrigens auch meine Tochter mit dabei im Westen. Sie sind noch spannend und wir haben sehr gute Kandidatinnen auf der Liste, auch bei uns im Osten. Wir haben Präsidentin von der FDP Basel-Ost, die kandidiert, Isa Matti. Also ich bin zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird. Aber es braucht bis zu einem gewissen Grad die Leute auch mitnehmen. Und man darf auch berücksichtigen, und da bin ich offen dazu, wir haben mehrere Mitglieder in der Fraktion, die das letzte Mal dabei sein könnten. Also das gibt auch eine Motivation in die Nachrückenden und die Jungen und Frauen, dass da dann etwas passiert in der nächsten Legislatur. Und das gilt auch für mich selber.
Also es könnte einen Generationenwechsel geben?
Ich gehe davon aus, es gibt einen Generationenwechsel in der nächsten Legislatur.
Wie ist das für Sie als Fraktionspräsident, wenn man so die eingeschworene Gruppe hat und dann wieder neue Leute dazukommen?
Ich meine, wir haben auch in unserer Fraktion vielleicht nicht ganz so viel Wechsel wie in anderen Parteien, aber wir haben auch Wechsel gehabt. Wir haben Dani Seiler, der nachgerückt ist. Wir haben jetzt Silvi Schweizer, der nachgerückt ist. Ich meine, das ist auch schon 2 von 7. Also es ist relativ ein konstanter Wechsel ist eigentlich immer da. Und mit dem muss man können umgehen als Fraktionspräsident.
Und eben aktuell sind 7 in dieser Fraktion, ja. Eine Frau mit dabei. Man will wieder zweistellig werden für den Fraktionspräsident. Also doch kein Problem und zuversichtlich, dass man dann auch eine Fraktion mit 10 kann leiten und vielleicht auch noch die ein oder andere Frau mehr dabei ist.
Ja, absolut. Das muss man. Sonst ist man am falschen Platz. Wenn man die Motivation nicht hat, dann muss man auch für sich den Job wechseln.
Wir haben jetzt schon ein paar Sachen von Ihnen dürfen erfahren, vor allem was Politik anbelangt. Jetzt würden wir aber gerne Sie selber noch ein bisschen kennenlernen und kommen darum zu unseren Entweder-oder-Fragen. Mhm. Ganz eine wichtige, gerade am Anfang. Gross oder Klein Basel?
Gross Basel.
Bleistift oder Kugelschreiber?
Kugelschreiber.
Herbstmess oder Weihnachtsmarkt?
Herbstmess, wenn ich wählen muss.
Und welche Bahn?
Je gefürchtiger, desto lieber.
Aha.
Blue Fire im Europa-Park als Beispiel, ja.
Ah, okay.
Oder die neue, wie heisst es? Entschuldigung.
Neue Bahn im Europa-Park?
Die ganz verrückte neue, die ist sensationell.
Okay, dann müssen wir dann Fall mal nach dort schauen.
Unbedingt.
Oder vielleicht können wir mal auf einen Ausflug mitkommen von der Fraktion, wenn Sie mal da
der alle... beste Park, den ich kennengelernt habe, ist Six Flags Magic Mountain in Los Angeles.
Okay, also wenn Sie mit der Fraktion dort haben, wenn Sie
nein.
Mit der Fraktion dort
haben, so viel Geld haben wir nicht.
Ja gut, aber ja auch nicht so viel Grossröte, dann haben wir nicht so viel in der Fraktion, dann wird es da günstiger, oder? FCB oder FDP?
1-1.
Also beide bekommen eine Stimme.
Gut, ich habe das Abo mit der Tochter.
Aha. Und dann unentschieden wird der FCB
auch noch. Und Tochter kandidiert auch, also wir sind wirklich 1-1.
Also ist es eigentlich auch noch gerade ein politisches Treffen, wenn Sie den Thema an Match
ja,
gehen?
Ja, selbstverständlich.
Tipptopp.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Es braucht beides, sonst geht es nicht.
Lieber ins Restaurant gehen oder selber kochen?
Selber kochen.
Was kochen Sie am liebsten?
Das ist ein Truthahn gefüllt mit Äpfeln und Schweisswurst, eingepackt in Speck, serviert mit Äpfeln im Schlafrock. Das ist also mein Lieblingsmenü, das ich an der Weihnacht für die Familie immer mache.
Da stehen Sie aber ein paar Stunden in der Küche, oder?
Ja, aber das macht Freude wow. Und Spass und man kann der Familie etwas zurückgeben.
Unsere Entweder-oder-Frage für den Erich Bucher. Tag oder Nacht?
Morgen. Ich bin ein Morgenmensch.
Hund oder Katz?
Keins von beidem.
Geschichte oder Zukunft?
Zukunft.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Oder dann doch lieber den Truthahn?
Lieber den Truthahn, selbstverständlich. Französische Küche.
Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Oder eben auch ein Podcast, gerade auch wenn es um Politik geht. Sie können also sicher auch mal reinhören bei den anderen Fraktionspräsidentinnen und Präsidenten und bei unseren Erklärungen in Wahllokal rund um die gesamte Erneuerungswahl.
Und in dieser Rubrik müssen wir uns natürlich doch auch noch ein bisschen mit Politik beschäftigen. Zuerst ins Ausland. Donald Trump oder Kamala Harris?
Kamala.
Klimaschutz. Verbot oder Eigenverantwortung?
Eigenverantwortung.
Und etwas, was Sie schon angesprochen haben, aber es nimmt uns jetzt doch noch Wunder, Steuern auf oder runter?
Steuern runter.
Und Steuererklärung selber machen?
Selbstverständlich. Auch für die Frauen, notabene.
Aha.
Ich bin für Individualbesteuerung, obwohl es meine Familie eigentlich nicht direkt betrifft. Aber ich bin klar für Individualbesteuerung. Ich meine, dass alle ihre eigene Steuererklärung machen müssen.
Dann würde ich sagen, haben wir schön viele Sachen über Sie dürfen erfahren, sowohl politisch als auch persönlich. Und da stellen wir jetzt die Frage, die wir allen Fraktionspräsidentinnen und Präsidenten am Schluss noch stellen. Was muss passieren, Herr Bucher, damit Sie am 20. Oktober zu oben können sagen, jetzt bin ich richtig glücklich?
Wenn wir die drei Sitze schaffen, die der Parteipräsident angekündigt hat, dann bin ich wirklich glücklich.
Und dann gibt es für die ganze Fraktion einen schönen Truthahn.
Das ist ein Vorschlag, den ich gerne aufnehme.
Also, da fragen wir dann nach bei den Gewählten, die das geschafft haben am 20. Oktober. Vielen herzlichen Dank, Erich Bucher, der Fraktionspräsident von der FDP. Und das war es mit der fünften Ausgabe von unserem Podcast Wahllokal zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Wie immer an dieser Stelle ja auch der Hinweis, dass wir uns über Feedback freuen, dass wir uns über Rückmeldungen freuen.
Ja, wir sind wirklich immer gespannt, was wir da auch von den Hörerinnen und Hörern zu hören bekommen. Und danken euch allen jetzt schon fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge.
Auch also, ich danke für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, Erich Bucher. Und Feedbacks wie immer am einfachsten über bzbasel.ch oder basilisk.ch. Und dann hören wir uns wieder.
Tipptopp.
Vielen Dank. Wegen dem Rezept fragen.
Ja, genau, das müssen wir noch klären.